In Apostelgeschichte 13 wird die zweite christliche Gemeinde beschrieben, von der wir so sicher wissen. Ja? Also es gab die Gemeinde in Jerusalem. In Jerusalem war Jesus gestorben und auferstanden und da fing alles irgendwie so an. Und so ein bisschen per Definition muss man sagen, dass in Jerusalem war es alles zutiefst jüdisch. Wir waren mal in Israel, mein Bruder und ich haben da Urlaub gemacht und in Tel Aviv haben wir am Flohmarktstand gesagt, dass wir also demnächst nach Jerusalem gehen. Und die Frau in Tel Aviv hat gesagt, was wollt ihr denn da? Und hier in Jerusalem sind wir gefragt worden, wo wir herkommen, und gesagt, wir waren in Tel Aviv. Und der Typ am Counter hat mich fassungslos angeguckt und hat gesagt, was habt ihr in Tel Aviv gemacht? Na, also so, da hat sich nichts dran geändert. Jerusalem ist ein besonderer Ort. Das ist über die Jahrtausende hinweg immer so gewesen. Juden sind nach Jerusalem gegangen, wenn sie konnten und sich das leisten konnten, um in Jerusalem zu sterben. Weil die Idee war, dass die Auferstehung in Jerusalem anfängt und dann so wellenartig über die Welt geht. Und wer in Jerusalem beerdigt wird, der ist halt Erster. So, ne? Also das war so die Idee. Deswegen gab es da ein Riesending. Die Jerusalemer Bevölkerung hat das auch ein bisschen promoted, weil mit den Leuten natürlich auch ein gewisses Geld kam und Tourismus und alles, was man so braucht. Und dann kam das Evangelium über verschiedene Wege, unter anderem dadurch, dass Verfolgung in Jerusalem entstand, sind Christen aus Jerusalem rausgedrängt worden, sind durch die Gegend gelaufen und so. Und die erste Gemeinde, von der wir wissen, dass sie sich wieder so richtig organisiert hat, zusätzlich zu Jerusalem, war die Gemeinde in Antiochien. Antiochien, da habe ich mal vor kurzem was drüber gelesen, das fand ich ganz spannend. Antiochien ist eine typische Stadt der Antike. Man geht davon aus, dass ungefähr bis 1820 Städte nur gewachsen sind durch Zuzug. Also es sind immer mehr Leute in Städten gestorben, als in Städten geboren wurden. Städte sind gewachsen durch Zuzug. Städte sind ein Moloch. Städte fressen Menschen auf. Also das haben wir so ein bisschen vergessen, weil wir inzwischen in der schönsten Stadt der Welt leben. Ne? Also irgendwie so. Ne? Aber ne, normalerweise sind Städte was nicht besonders lebensbejahendes gewesen in der Geschichte. Das ist ein neuzeitliches Phänomen, dass man in Städten wirklich leben kann. Antiochien hat ungefähr einmal im Jahr eine Katastrophe erlebt. Schwere Überschwemmung, Feuersbrunst, Pest. Also irgendwie einmal im Jahr, so im Schnitt. Das hat ein Typ mal ausgewertet über ein paar hundert Jahre hinweg. Also wir bewegen uns rein in eine Stadt und Stadt und Land war damals noch ein viel krasserer Unterschied als heute. Darum geht es mir. Ja? Stadt war damals was für die Glücksritter. Ja? Stadt, das war Go West. Stadt, das war wir fliegen zum Mars. Stadt war ich werde es schaffen, auch wenn die meisten dann untergehen mit dieser Haltung. Und in Antiochien bildet sich eine Gemeinde und hier heißt es jetzt in Kapitel 13, Vers 1, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus, von dem wir wissen, dass er als Pharisäer großgezogen wurde. Also, es gibt hier eine Runde von fünf Leuten, die vermutlich, das sagt der weitere Ablauf dieser Geschichte, die vermutlich irgendwie sowas waren wie die Leiterschaft dieser Gemeinde. Und das ist Diversity at its best. Also mal abgesehen davon, dass da keine Frauen sind, ja, an dieser Stelle hat das Evangelium noch nicht gewirkt. Das hat ungefähr 1900 Jahre gebraucht, bis auch an dieser Stelle das Evangelium seine soziale Kraft entfaltet hat. Ne? Also wenn wir mal von diesem kleinen Umstand mal absehen, dass 50% der Menschheit irrelevant gewesen sind, sind hier fünf Leute aufgezählt. Und diese fünf Leute sind so unterschiedlich, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Anders als unsere Versammlung hier. Wir sind ziemlich ähnlich. Also diejenigen von uns, die keine biodeutschen Deutschen sind, ja, sind diejenigen Ausländer unter uns, die sind, bemühen sich sehr deutsch zu sein. Ja, wir sind total dicht beieinander. Wir sind so eine der letzten Reste von, man bleibt so unter sich. Das erlebst du in der Regel auf der Arbeit so nicht, so entmischt, wie das hier ist. Das ist aber nicht das ursprüngliche Neue Testament. Das Christentum vom Staat weg hat sich immer verstanden als ein eigenes Volk. Zum Beispiel die, die auf dem Weg sind. So war ihre Eigenbezeichnung. Also lass die anderen ihre Hütten bauen, lass die anderen ihre Häuser bauen, lass die anderen ihre Geldspeicher bauen. Wir sind unterwegs. Und zwar haben wir unsere Heimat hier auf der Erde verloren. Wir sind nämlich Christen geworden. Wir sind aber auch noch nicht im Himmel angekommen. Wir sind nämlich noch nicht tot. Wir sind auf einer lebenslangen Pilgerschaft. Und auf dieser lebenslangen Pilgerschaft brauche ich Pilger neben mir, Menschen, die mit mir wandern, damit ich nicht unter die Räder komme. Und da war das völlig egal, aus welchem Stall du kommst, mit welchem Geruch du mal reingekommen bist. Paulus bringt das mal so auf die Spitze, dass er ein Wort verwendet, das in unseren Kreisen auch sowieso, das sagt man nicht von der Bühne, das Wort mit dem SCH, ne? Er sagt, all das erachte ich als Dreck, was vorher gewesen ist. Ich gucke in den Spiegel meiner Biografie und ich sage, alles, was vor Jesus war, ist nichts. Und das sind, wie gesagt, eher die schwachen Formulierungen für das, was Paulus da sagt, der hier in diesem Text Saulus heißt. Es gab ein darum ringen im frühen Christentum zu sagen, meine Identität soll Jesus sein. Und die haben alle sich angeguckt und haben gesagt, ich bin Jesus so unähnlich. Ich bin so weit weg von Jesus. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und eins der Dinge war, ich muss aus dem rausfliehen, wo ich herkomme. Ich darf mich nicht mehr definieren dadurch, dass ich mal mit dem Herodes zusammen erzogen worden bin. Dass ich mal von goldenen Tellern gegessen habe. Egal, spielt keine Rolle. Es ist egal, was ich für eine Hautfarbe habe. Ich darf mich nicht mehr definieren als der, der die Mehrheit stellt. Ich darf mich aber auch nicht definieren als der, der zu einer besonderen Minderheit gehört. Das muss alles aufhören. Weil das kostet alles nur Energie. Ich will Jesus ähnlicher werden. Jesus soll mein Herzschlag sein. Jesus soll mein Denken sein. Jesus soll mein Fühlen sein. Ich will wie Jesus werden. Und über dieses Ich will wie Jesus werden, wurden die ganzen anderen Fragen so irrelevant, so unwichtig, weil die Strecke, die sie zu laufen haben, in der Nachfolge Jesu so gigantisch ist, dass sie sich das nicht leisten konnten zu sagen, okay, wir bilden jetzt also so eine Christusgemeinde und so eine Christusgemeinde und so eine Christusgemeinde. Nein, wir gehören zusammen. Wir sind froh für jeden Einzelnen, der mit uns diese Pilgerschaft läuft. Keine Bange, ich lande noch in der frühen Zukunft. Galater 3, 27 und 28. Als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, ja, das Bild, was hier ist, ist, das kennen wir in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so richtig, ne? Also die Würde des Menschen ist unantastbar, ist unveräußerbar, ne? Ich kann mich nicht verkaufen, keiner kann mich verkaufen. Das war in der Antike anders. In der Antike konnte man mit Menschen handeln, man konnte Menschen wie Ware hin und her kaufen. Und hier benutzt Paulus jetzt dieses Bild und sagt, ich bin verkauft worden an Christus in der Taufe. Egal, wer ich vorher war. ich gehöre jetzt Christus. Nicht, ich bin Christ. Paulus würde so eine Formulierung viel zu schwach finden. Sondern, ich gehöre Christus. Mein Leben gehört ihm. Da habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Ihr habt euch eingehüllt in Christus. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert, bis diese Worte ihre Kraft entfaltet haben. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Oder wir könnten auch sagen, zu einer Menschheit geworden. Paulus verbindet wir gehören zu Christus, untrennbar damit, was wir damit eben alles nicht mehr sind. Für viele Kulturen ist es ein Riesenschritt zu sagen, es ist nicht mehr wichtig, aus welcher Familie ich komme. In unserer Kultur ist es verhältnismäßig leicht zu sagen, egal aus welcher Familie ich komme. Einige von uns haben keinen Kontakt zu ihren Eltern. Ich hoffe, dass das nicht so viele sind. Ne? Aber wenn ihr euch umhört bei euren Kollegen und so weiter, ist gar nicht so selten, dass es sowas wie Familie gar nicht gibt. Dass man irgendwo Geschwister hat, aber von denen hat man seit 23 Jahren nichts gehört. Und einfach, weil es sich so ergeben hat, nicht weil es da die massiven Gründe gegeben hätte. Aber es gibt Kulturen, in denen Familie eigentlich alles ist. Wo die Familie alles entscheidet. Wo klar ist, mein Geld ist dein Geld ist mein Geld, mein Erfolg ist dein Erfolg ist mein Erfolg. Lass uns zusehen, dass wir gemeinsam als Familie uns von A nach B bewegen. Und jetzt kommt Jesus da rein. Und er zerschlägt diese Abhängigkeit, dieses Konstrukt. Das ist manchmal ganz schön hart. Das ist, ne, ich habe halbwegs erwachsene Kinder. Das ist doch klar. Für Fünfjährige habe ich eine Verantwortung. Aber wie sieht eigentlich meine spezifische Verantwortung als Christ gegenüber erwachsenen Kindern aus? Meine Antwort kann nicht die Antwort der Gesellschaft sein. Wo gehöre ich hin? Wie habe ich das zu leben? Von Jesus her, wie habe ich das von Jesus her zu leben? Bedeutet das mehr Distanz oder weniger Distanz? Hier ist es, ne? Es hat auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude ist. Jude oder nicht Jude, das war die Frage, war man religiös gebildet oder nicht? Manche sitzen hier und sagen sich, oh, an was für eine Veranstaltung bin ich hier gekommen? Das ist jetzt die vierte Predigt, die ich hier höre und ich ahne, so ein bisschen was verstehe ich. Jude oder nicht Jude? Paulus sagt, egal. Sklavenstand oder frei? Also Lohnarbeiter in unserer Kultur oder Selbstständiger mit Erfolg? Paulus würde sagen, alles egal, alles egal, alles egal. Ich glaube, eine der Herausforderungen in unserer Gesellschaft und für die Zukunft ist, dass wir raustreten aus isolierenden Beziehungen. Ihr könnt das ja mal experimentell machen, ja? Also wenn ihr mal einfach so auf den üblichen Google-Geschichten, ja? Wenn ihr einfach mal dreimal, also sucht mal irgendwie was mit einem speziellen Thema, irgendeine spezielle Geschichte, gerne irgendwas politisch ein bisschen Randständiges, was immer das für euch heißt. Ja? Und dann ruft das Video ab, ob ihr es zu Ende guckt oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Und lasst euch von diesem Video zu einem nächsten Video und zu einem nächsten Video leiten. Also, dass ihr dreimal Sachen aus derselben Ecke irgendwie angeklickt habt. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Das werdet ihr die nächsten Monate bereuen. Weil das euch ständig angeboten wird. Wir leben in einer Welt, in der es verhältnismäßig leicht gemacht wird, der Rechner im Hintergrund euch Dinge anbietet, die ungefähr zu dem passen, was der Rechner denkt, was euer Weltbild ist. Wir sind nämlich extrem leicht auszurechnen. Extrem leicht auszurechnen. Diese Frage der Wahlbeeinflussung in Amerika durch Russland oder nicht und irgendwie sowas, ne? Also lassen wir mal da die Details außen vor. Ne? Im Kern ging es um eine ganz, ganz lustige Geschichte. Es ging gar nicht um Werbung für die Republikaner oder die Demokraten. Im Kern ging es da gar nicht drum. Im Kern ging es darum, dass man Leute, von denen man dachte, dass sie republikanisch wählen, und das kann der Logarithmus inzwischen in Amerika mit über 80% vorhersagen, die sind ermutigt worden, wählen zu gehen. Und man hat ihnen solche Artikel gezeigt, wie Wahlen Politik beeinflussen und. Und wie wichtig das ist, Einfluss zu nehmen und dazu zu stehen und staatsbürgerliche Pflichten und was weiß ich. Ja? Solche Artikel hat man ihnen gezeigt, ohne ihnen zu sagen, was sie wählen sollen. Und demokratisch wählenden Leuten hat man gesagt, wie unwichtig das ist, wählen zu gehen und dass man mit Wahlen sowieso nichts beeinflusst. Man hat ihnen nicht gesagt, wählt lieber die Republikaner, sondern man hat ihnen einfach erzählt, wählen ist unwichtig. Weil man kann so eine Werbung schalten, weil man sich ziemlich sicher ist, dass man vorhersagen kann, wie du wählen wirst. Wir befinden uns in einer Welt, in der es verhältnismäßig leicht ist, dass man uns Leuten zusortiert, die zu uns passen. Menschen, die uns lieben. Weil es ist so anstrengend, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die anders denken. Die was anderes wählen, die eine andere Gehaltsklasse haben, die anders über Bildung denken. Also es ist okay, wenn du 3 Bücher mehr hast als ich, aber wenn du 10-mal so viele Bücher hast wie ich oder nur 1/10 der Bücher hast, die ich habe, dann wird es anstrengend. Ja? Ungefähr gleich viele Bücher. Ja? Ungefähr gleich große Autos. Ungefähr und so weiter und so fort. Man kann das nicht alles nett machen. Man kann in einer Blase leben und davon ausgehen, dass die Welt ungefähr so aussieht, wie man sie erlebt. Je nachdem, in welchem Stadtteil du wohnst, es macht immer Sinn, sich zwischendurch mal Stadtteile anzugucken, die einfach anders aussehen. Ich fand das damals ganz spannend, als wir hier in die Haldesdorfer Straße gekommen sind. Da hat damals Anja vorgestellt, wie die Sozialstruktur um Bramfeld aussieht, um dieses Gebäude herum aussieht. Und die Wahrnehmung in unserer Mitte, seitdem hat sich ja viel getan und alles ist anders geworden, aber die Wahrnehmung in unserer Mitte damals war, oh, das ist sozial eher ein schwacher Stadtteil. Aber Bramfeld ist ziemlich exakt Hamburger Schnitt. Sehr exakt Hamburger Schnitt, da landen wir ziemlich genau. Aber von unserer Wohlfühlblase aus und von unserem mittelständischen, netten Leben aus betrachtet, ist der Hamburger Schnitt eher arm. Und da reden wir vom Schnitt. Wir reden nicht von den ärmsten 20%. Ich finde es immer ganz hilfreich zu sehen, wo steht man denn so. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder festgestellt, dass ich mit meinem Besitz, also zu meinem Besitz gehört ja auch das, was ich an Altersversorgung zu erwarten habe, mit meinem Besitz gehöre ich also tatsächlich locker zu den reichsten 5% auf dieser Welt. Und ich bin in dieser Gemeinde nicht der Reichste, würde ich mal so prognostizieren. Okay, ich nehme euch nochmal an zwei Bibelstellen mit. Johannes Evangelium, Kapitel 17, Jesus. Johannes Kapitel 17, Vers 16 und 17, da betet Jesus: Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Also er betet über uns, für uns. Sie gehören nicht zu dieser Welt. Also wir hier, die wir hier sitzen, wir gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht, so wie ich Jesus nicht zu dieser Welt gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weise sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weise sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Andere Übersetzungen benutzen hier das Wort Wahrheit. Lass sie in der Wahrheit leben. Ich glaube, dass wir ganz anders noch herausgefordert sind als andere Menschen, uns im besten Sinne schlau zu machen. Und schlau machen ist Bibellesen. Bibellesen alleine ist zu wenig. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist das das Ding, was uns erstmal auf eine andere Umlaufbahn bringt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, so wie Jesus nicht von dieser Welt ist. Wenn wir Jesus begreifen wollen, dann können wir ihn nicht von der Welt her begreifen, dann können wir ihn nicht von der Gesellschaft her begreifen. Wir müssen ihn begreifen von dem her, was er sich offenbart, was er uns zeigt. Wir müssen reinwachsen in Wahrheit. Und das Spannende ist, dass Paulus genau dasselbe macht. Kolosserbrief, als letzte Stelle Kolosser 3, 9 bis 11. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Wo diese Erneuerung geschehen ist, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm von Wilden, ob jemand im Sklavenstand ist oder frei. Was einzig noch zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Ich gebe zu, ist natürlich selektiv rausgesucht, ne? Aber Vers 9 fängt damit an, belügt einander nicht. Es hat auch was mit Wahrheit zu tun. Offensichtlich geht Paulus davon aus, dass wir richtig Kraft dazu aufwenden müssen, und das wäre mein Impuls für heute, dass wir richtig Kraft dazu aufwenden müssen, dass wir nicht in der Lüge stecken bleiben. In der Täuschung. In der Täuschung darüber, wer wir sind, wer Menschen sind. In der Täuschung über das Leben, das wir leben. Dass wir anfangen, Menschen zu sehen mit dem Herzen Gottes. Dass wir sie mit Gottes Augen sehen, dass wir mit Gottes Ohren hören. Und dass wir dadurch in die Lage versetzt werden, eine Gemeinschaft zu bilden, die einzigartig ist. Eine Pilgerschaft. Eine Truppe von Leuten, die wissen, dass sie hier nichts haben. Und das, was sie bekommen, noch nicht haben. Und fröhlich ihr Lied singen, weil sie wissen, dass sie es kriegen werden. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hineinführst in deine Wahrheit. Dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen durch Umstände, durch die Geschichtchen, die man sich so in dieser Stadt erzählt, wie die Welt so ist. Und ich bitte, dass wir lernen, Menschen zu sehen, wie du Menschen siehst. Uns zu sehen, wie du uns siehst. dass wir erkauft sind, nicht mehr uns selber gehören. Und dass wir weit, weit weg davon sind, über uns selber verfügen zu wollen. Unser Leben gehört dir. Und wir bitten dich, dass das, was wir hier miteinander leben, hier in dieser Gemeinde und in den vielen Gemeinden dieser Stadt, wir bitten dich, dass es ein Ausdruck dessen ist, dass du gekommen bist, dir ein Volk zu rufen. Dass du gekommen bist, dir Menschen zusammenzustellen und in ihrem Miteinander etwas zu demonstrieren von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Schönheit. Du bist Gott, ein Retter, ein Heiland. Und ich möchte dich jetzt bitten, für die, die hier sind und die einen Retter brauchen, einen Heiland brauchen, begegne ihnen. Begegne ihnen direkt oder begegne ihnen durch Menschen. Dir befehlen wir unsere Not an, unsere Unruhe, unsere Identitätsfragen, unsere Verzweiflung über uns selbst. Das soll alles dir gehören. Amen.